Guten Abend. So stark war der Sturm gestern nicht. Hier, woanders glaube ich schon. Ne? Ich habe ein bisschen stärker erwartet, ja. Wir sind davon bewahrt geblieben. Und wenn, dann hätte auch Gott uns darin auch bewahrt. Und wir wüssten, dass wir uns nichts passieren könnte, was nicht in seiner Hand liegt. Und so liegt auch diese Bibelstunde oder die Gebetsstunde heute in seiner Hand. Und lasst uns noch zum Anfang dazu beten. Danke, Vater, dafür, dass du uns in deiner Hand hältst, dass wir sicher sind und mag der Sturm auch so groß sein. Herr, du bist im Sturm mit uns dabei, du hältst uns, du machst uns sicher. Vater, wir danken dir dafür, dass wir in dein Wort wieder reinschauen dürfen, Herr. Kapitel 28, Herr, wo wir über die Kleidung des Hohepriesters nachdenken. Wir möchten bitten, Herr, dass du uns darin segnest, vor allem, wo wir dann heute ja zusammen darüber nachdenken, was das bedeutet, hat damals und auch was es für uns heute vielleicht bedeutet, beziehungsweise was es was wir über dich erfahren und inwiefern Christus die Dinge erfüllt hat, Herr. Das möchten wir ja heute erarbeiten und möchten bitten, dass du uns darin segnest, dass du deinen Geist in uns wirken lässt, dass du ja die Wahrheit verstehen, die du uns ja weitergeben möchtest. Segne uns darin, segne mich darin. Amen. Ihr braucht es noch nicht anstrahlen, gleich erst. Genau, zu spät. Mach erst mal weg. Also, ich habe heute einiges vor mit euch. Sehr ambitioniert. Wir möchten heute nicht so viel von vorne was erzählt bekommen, sondern wir möchten das gemeinsam erarbeiten, was es bedeutet. Wir sind in Kapitel 28, was es bedeutet, was die Kleidung des Hohepriesters, darum geht es heute, was sie für eine Bedeutung hat. Und wir möchten das, wie gesagt, am Text zusammen bearbeiten und ich habe da ein Dokument vor dich gestellt, welches wir gemeinsam gleich ausfüllen werden. Kapitel 28, wie gesagt, es geht um die Kleidung des Hohepriesters, aber nicht nur der Hohepriester selbst, sondern auch die Priester. Das sind Aarons Söhne, die berufen werden. Aber wir steigen direkt im Vers 1 an, wo es da heißt, und du sollst, da spricht Gott zu Mose immer noch, und du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene, Aaron und Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Und direkt bei der Berufung Aarons und seiner Söhne zum Priestertum fallen einige Dinge auf. Zum einen ist es Gott erwählt, ohne Aaron zu fragen. Er sagt einfach, du wirst mir dienen. Und wir lesen auch nichts, zumindest ist mir nichts bekannt, dass Aaron sich irgendwie besonders hervorgetan hat durch eine eigene Leistung, als dass er berufen werden konnte durch Gott. Also Gott beruft einfach, wo der Wind weht, wo er will, so beruft Gott den Aaron zu seinem Dienst, zu dem Priestertum. Und er beruft auch nicht nur Aaron, sondern auch seine Söhne. Und das ist ein bisschen verwirrend in diesem Abschnitt. Man denkt manchmal, geht es jetzt um Aaron oder geht es um seine Söhne? Oder beziehungsweise ist vielleicht nur Aaron berufen und seine Söhne nicht, weil oft wird in der Pluralform gesprochen und dann wiederum heißt es, er wird das und das machen. Das kann einen verwirren. Es ist so, dass beide berufen worden sind, aber sicherlich ist es so, dass Aaron mehr die Berufung des Hohepriesters hat und die Söhne ja Priester sind und wahrscheinlich mehr Gehilfen sind für ihn. Und das merken wir auch in der Kleidung. Da gibt es einen ganzen Abschnitt, da geht es nur um den Hohepriester und da gibt es einen zusätzlichen Abschnitt nochmal, da geht es um die Priester, die auch noch einen Teil der Kleidung, die der Hohepriester hat, auch tragen werden. Aber da kommen wir gleich im Einzelnen dazu. Also Aaron wird erwählt ohne eine eigene Leistung und er wird dazu erwählt, wie es hier heißt in Vers 1, damit er mir als Priester diene, nicht dem Volk Israel, mir als Priester, so sagt es Gott an dieser Stelle. Wir haben ja oft das Gefühl, dass es halt irgendwie ein Dienst ist vielleicht für das Volk, aber es ist mir als Priester. Das fand ich sehr bemerkenswert in diesem Abschnitt. Ja, dass Aaron, also er wird hier berufen und erst später in 3. Mose 8, 1 bis 13, da lesen wir dann davon, dass Aaron und auch seine Söhne dann zu den Priestern geweiht werden, dass sie eingesetzt werden wirklich als Priester. Hier geht es erstmal wirklich nur um die Kleidung und da wollen wir auch unseren Fokus drauf legen. Und dann geht es weiter in Vers 2 und du sollst deinem Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen zur Ehre und zur Zierde. Das ist ein großer Aspekt oder ein Zweck der Kleider. Zur Ehre und zur Zierde. Es ist Gott wichtig, dass die Leute gut aussehen. 28, Vers 3, wir lesen weiter. Und du sollst mit allen reden, die ein weises Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigen, um ihn zu heiligen, damit er mir wieder als Priester diene. Also, neben der Forderung, dass Gott eben Mose, dass Mose Kleider anfertigen soll, ist es nicht nur so, dass er sagt, du sollst es machen und jetzt sieh zu, wie du das schaffst, sondern er sagt gleichzeitig, ich habe mir Leute erwählt, die Weisheit dazu haben, das Ganze auszuführen und die eben auch die Fähigkeiten haben. Das heißt, Gott sorgt mit der Berufung, mit der Forderung in dem Sinne auch gleichzeitig für die Ressource. Das können wir auch für unser Leben direkt anwenden. Gott wird uns nicht überfordern mit Dingen, sondern er wird uns immer mit der Berufung, mit der Forderung, schenkt er uns auch die Ressource, Dinge zu bewältigen. Herausforderungen werden nicht größer sein als Gott. Gott wird mit dir durch die Herausforderung gehen. Gott wird mit dir durch die Versuchung gehen, wie es heißt, wir werden nicht über die Maßen versucht. Und so, denke ich, ist es auch hier. Gott hat eben mit der Forderung auch gleichzeitig die Ressource, die Fähigkeit da, die Möglichkeit da, das Ganze zu schaffen. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen, wir können es aus Gottes Kraft schaffen. Und ja, wir wollen uns jetzt gleich mal gemeinsam die einzelnen Kleider des Hohepriesters und dann auch der Priester anschauen. Und wir wollen uns hierbei einige Fragen stellen. Und jetzt, die erste Frage wird sein, was ist die Besonderheit bei dem Kleidungsstück? Und im Speziellen wollen wir jetzt nicht auf das Material eingehen, das lassen wir erstmal außen vor, beziehungsweise lassen wir insgesamt außen vor. Wir wollen gucken, welchen Zweck erfüllt dieses Kleidungsstück. Dann wollen wir im nächsten Schritt gucken, was erfahren wir über Gott. Also wenn er sagt, wenn jedes Kleidungsstück einen Zweck hat und Gott begründet eben die Existenz dieses Kleidungsstückes oder die Funktion dieses Kleidungsstückes, dann sagt das irgendwas über seinen Charakter aus. Dann sagt das darüber aus, wie er mit Sünde vielleicht umgeht oder wie heilig er ist. Und diese Charaktereigenschaft, die wollen wir dabei herausfinden. Und als letztes möchten wir hier die Verbindung zwischen dem Hohepriester, dem Kleidungsstück, die Funktion des Kleidungsstückes, beziehungsweise auch die Forderung, die Gott hat, zu Jesus schaffen. Weil Jesus ist unser Hohepriester heute. Das lesen wir in Hebräer 8, das könnt ihr einmal anstrahlen bitte, in Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, 8,1 bis Vers 6 lese ich, damit ihr da oben nicht verwirrt seid, wenn ihr es nicht ohnehin schon seid. So, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, Stiftshütte, die wir gerade behandelt haben, also auch, und die Kleidungsstücke sind auch Teil dessen, sage ich jetzt mal, Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht mal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese, das sind jetzt die Priester, die hier auf der Erde gewesen sind, dienen einem Abbild des Schatten des Himmlischen. Was bedeutet, auch das Kleidungsstück ist ein Abbild des Schatten des Himmlischen, was kommen sollte. Und das ist das, was Christus eben auch erfüllt hat. Also das, was wir heute betrachten, ist ein Hinweis darauf, welche Forderung Gott hat und was wiederum Christus in seinem Priestertum als Hohepriester erfüllt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch heute mit diesen Dingen beschäftigen und sie nicht nur als Vergangenheit sehen, sondern auch Christus dabei fokussieren. Das möchten wir heute auch machen. Also diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nun aber hat einer Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, das ist jetzt Christus, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Also hier wurde gesagt, dass Christus das Alte abgelöst hat, das heißt, er hat es erfüllt. Und wir steigen direkt ein in 28, Vers 4, oder beziehungsweise es geht erstmal noch weiter. Das sind aber die Kleider, die sie anfertigen sollen, ein Brustschild, ein Ephod, ein Oberkleid und einen Leibrock aus gemustertem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel. So sollen sie deinen Bruder Aaron und seinen Söhnen heilige Kleider machen, damit er mir als Priester diene. Und in dieser Aufzählung kann ich mir nicht erklären, da fehlen noch zwei Kleider, die auch im Text dann wiederum erwähnt werden. Das ist einmal das Beinkleid, das werden alle tragen, also sowohl der Hohepriester als auch die Priester tragen das Beinkleid. Das ist sozusagen ein Grundkleidungsstück eines Priesters. Und das Stirnblatt ist hier auch nicht erzählt, wobei das wahrscheinlich zu einem Kopfbund dazugehört oder zugehörig ist. Und das wird Aaron tragen und nicht eben die Priester, weil er der Hohepriester ist. Ja, hier werden zum einen mal die heiligen Gewänder erwähnt, also wie sie produziert werden sollen. Und die Reihenfolge, in der sie erwähnt werden, ist aber nicht die Reihenfolge, wie sie angelegt wurden. Das wird uns dann wiederum in 3. Mose 8, 7 bis 9 erklärt, wie die Sachen angelegt werden müssen. Und zwar ist es so, dass dann in 3. Mose 8, Vers 7 lese ich, und er legte ihm den Leibrock an, also Mose legte dem Aaron den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel und er bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem gewirkten Gürtel des Ephods und befestigte es ihm damit. Danach legte er ihm das Brustschild an und legte ihm das Brustschild die Urim, legte in das Brustschild die Urim und die Tummin und er setzte ihm den Kopfbund auf, das Haupt und heftete an den Kopfbund vorn an seine Stirn, das goldene Stirnblatt des heiligen Diadems, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Also in der Form werden die Kleider angelegt, aber das ist nicht die Reihenfolge, wie wir es heute behandeln, beziehungsweise gehen wir einfach entlang des Textes und der hat eben eine andere Reihenfolge. Ja, und in 28, Vers 5 werden noch einmal kurz die Materialien zusammengefasst, aus denen die Kleidung gemacht werden sollte. Und das sind die Materialien, die nur für den Hohepriester gelten. 28, Vers 5. Dazu sollen sie Gold nehmen und Garne von blauen und roten Purpur und Karmesin und von Leinen. Und das ist jetzt das Einzige, was ich zum Material mir traue zu sagen, also erkenne. Nur bei Aaron wird Gold verwendet. Bei den Priestern wird kein Gold verwendet. Nur bei Aaron wird Gold verwendet. Und hier wird auch 17 Mal erwähnt, dass Gold verwendet wird. Und ich meine, Viktor Obert hat das letzte oder vorletzte Bibelstunde gesagt, Gott mag Gold. Also, ja, liegt ihr nicht falsch, wenn ihr Gold habt. Okay, wir fangen jetzt an mit dem Text. Und wir werden ihn gemeinsam lesen. Und dann werden wir versuchen, das herauszuarbeiten, die Fragen, die ich genannt habe. Ich lese 28 ab Vers 6 bis Vers 14, da geht es jetzt erstmal ums Ephod. Das Ephod sollen sie aus Gold herstellen, aus blauen und roten Purpur und Karmesin und gezwirnten Leinen in kunstvoller Arbeit. Zwei verbindende Schulterstücke soll es haben an seinen beiden Enden und so soll es verbunden werden. Und der gewirkte Gürtel, der darauf liegt und mit dem es angebunden wird, soll von der gleichen Arbeit sein, aus dem gleichen Stoff, aus Gold, aus Garnen von blauen und roten Purpur und Karmesin und aus gezwirnten Leinen. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf eingravieren. Sechs ihrer Namen auf den einen Stein und die sechs übrigen Namen auf den anderen Stein nach ihren Geschlechtern. Als Steinschneidearbeit wie Siegelgravierungen sollst du die beiden Steine mit den Namen der Söhne Israels gravieren und sie mit Goldeinfassungen versehen. Und du sollst die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephod heften, dass sie Steine des Gedenkens seien für die Kinder Israels. Und Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Schultern tragen zum Gedenken vor dem Herrn. Und du sollst goldene Einfassungen anfertigen und zwei Ketten aus reinem Gold als Schnüre sollst du sie anfertigen, wie man Schnüre flicht, und sollst die geflochtenen Ketten an der Einfassung befestigen. So, Genau, wir machen das so, dass wir immer zwischen den, wenn ich lese, dass ihr das anstrahlen könnt, könnt ihr bitte jetzt das Dokument anstrahlen. Und ich hoffe, dass es groß genug gleich ist, dass ihr das lesen könnt. Ich hoffe es. Okay, wenn nicht, müsst ihr hier näher rankommen. Also, ich baue jetzt auf eure Interaktion, sonst wird das hier wieder nur ein Monolog. Jetzt ist meine Frage erstmal, bei dem Ephod, die Verse, die wir gelesen haben, 8 bis 14, was ist die Besonderheit, die ihr hier erkennt? Man kann hier vieles nennen, aber so, was ihr würdet, sagen würdet, was ist hier wichtig, besonders? Okay, das betrifft alle, richtig?
Ja.
Genau. Also das wird mehrmals erwähnt, aber jetzt speziell auf das Ephod. Genau, also das hätte ich zumindest gesagt, die Namen Israels sind auf den Onyxsteinen graviert. Und kennt ihr auch den, oder wie lautet der Zweck dieses Ephods? Warum ist das da? Genau. Der Zweck ist als Erinnerung. Das lesen wir in Vers, Paul, welcher Vers ist es? 12, richtig? Genau. Da heißt es dann nämlich, dass sie Steine des Gedenkens seien für die Kinder Israels und Aaron soll ihren Namen auf seinen Schultern tragen zum Gedenken vor dem Herrn. Also das ist nicht einfach nur, also es ist Ehre und Zierde, alles ist Ehre und Zierde. Es ist Gott sehr wichtig, dass sein Diener ehrvoll aussieht. Und aber halt Erinnerung und Gedenken an die Kinder Israels. Und was lernen wir darüber, wenn Gott diesen Zweck verfolgt? Was sagt das über Gott aus? Genau, Gott will oder seine oder vergisst seine Kinder nicht und nicht will seine Kinder nicht vergessen, sondern vergisst. Und er will auch, dass der Priester das nicht vergisst. Also, ich würde sagen, das ist Gott wichtig ist, dass der Priester das nicht vergisst. Hängt euch nicht so sehr an der Grammatik auf. Ne? Dass der Priester das nicht vergisst. Dass der Priester nicht seine Kinder nicht vergisst. Es ist zwar... Ja, nochmal. Ja. Genau, das gibt es auch. Aber inwiefern ist das über Gott eine Eigenschaft? Dass Gott, weil Gott ist ja nicht der Hohepriester. Ja, genau, da kommen wir schon zum nächsten. Aber ja, da, bei dem Ganzen muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht zu allegorisch wird. Wir wollen versuchen, uns an den Dingen zu halten, die nicht, ja. Genau, Gott ist wichtig, dass der Dienst des Priesters auch in Bezug zu seinen Kindern steht und dass es da ist und wie gesagt, dass die Kinder Gottes nicht vergessen werden. Und jetzt als nächstes, Jesus als Hohepriester, welche Verbindung seht ihr hier? Inwiefern hat Christus das erfüllt? Inwiefern trägt Christus die Namen seiner Kinder auf der Schulter? Was fällt euch da spontan dazu ein? Ich bin bei euch alle Tage. Genau. Ich habe da den Vers, Jesus kennt seine Schafe. Er vergisst, oder Johannes 10, Vers 27. Er kennt seine Schafe. Genau, ich kenne meine Schafe. Also er vergisst sie nicht. So wie Aaron Israel vertreten hat, so genau. Wir lesen ja auch, dass Jesus für seine Nachfolger betet, also er kümmert sich darum, er vergisst sie nicht. Und Jesus wird wiederkommen. Er hat uns auch nicht vergessen. Er kommt wieder. Okay, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Es sei denn, jemand hat hier noch eine Ergänzung zu. Dann gehen wir zum Brustschild und hier könnt ihr wieder die Verse anstrahlen. 28, 15 bis ist das 30. Das Brustschild des Rechtsspruchs sollst du in kunstvoller Arbeit anfertigen, in der gleichen Arbeit wie das Ephod sollst du es anfertigen, aus Gold, aus Garnen, von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirnten Leinen sollst du es machen. Viereckig soll es sein und doppelt gelegt, eine Spanne lang und eine Spanne breit. Und du sollst es mit eingefassten Steinen besetzen, vier Reihen von Steinen, eine Reihe sei ein Rubin, ein Topas und ein Smaragd, die erste Reihe. Die zweite Reihe, ein Granat, ein Saphir und ein Diamant. Die dritte Reihe, ein Opal, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte Reihe, ein Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold sollen sie gefasst sein bei ihrer Einsetzung. Und es sollen 12 dieser Steine sein, entsprechend der Namen der Söhne Israels. Einer für jeden ihrer Namen. In Siegelgravur ein Stein für jeden Namen der 12 Stämme. Und du sollst für das Brustschild schnurförmige Ketten anfertigen, in Flechtwerk aus reinem Gold. Und du sollst für das Brustschild 2 goldene Ringe machen und die beiden Ringe an den beiden Enden des Brustschildes befestigen. Und mache die beiden geflochtenen Ketten aus Gold an den beiden Ringen fest, die an den beiden Enden des Brustschilds sind. Aber die beiden anderen Enden der 2 geflochtenen Ketten sollst du an den beiden Einfassungen befestigen und sie auf die Schulterstücke des Ephod heften, an seine Vorderseite. Das heißt, das Ephod ist hier so wie so ein, so ein Geschirr eingefasst, dass das hier so trägt. Und das war hier oben dann drauf. Hier waren die 2 Steine und hier ist das Brustschild, das hängt dann hier vorne. Aber die beiden anderen Enden der 2 geflochtenen Ketten sollst du an den beiden Einfassungen befestigen und sie auf die Schulterstücke des Ephod heften, an seine Vorderseite. Und stelle 2 andere goldene Ringe her und hefte sie an die anderen beiden Enden, beiden Ecken des Brustschilds, nämlich an seinen Saum, der inwendig dem Ephod zugekehrt ist. Und du sollst noch 2 goldene Ringe herstellen und sie auf die beiden Schulterstücke des Ephod heften, unten an seine Vorderseite, dort, wo das Ephod miteinander verbunden ist, oberhalb des gewirkten Gürtels des Ephods. Und man soll das Brustschild mit seinen Ringen mit einer Schnur von blauem Purpur an die Ringe des Ephod knüpfen, dass es an den gewirkten Gürtel des Ephod eng anliegt und das Brustschild sich nicht von dem Ephod loslöst. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustbild des Rechtsspruchs auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum hineingeht, zum beständigen Gedenken vor dem Herrn. Und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Tummin legen, damit sie auf den Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor den Herrn. Und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor dem Herrn. Also, dieses Brustschild ist jetzt hier vorne und es hat noch eine Tasche, es hat diese 12 Steine der Stämme Israels und es hat eine Tasche, wo 2 Gegenstände reinkommen, das sind Urim und Tummin. Es wird nirgendwo gesagt, woraus die bestehen oder wo die jetzt herkommen. Es ist auf jeden Fall so, dass viele Führer Israels den Hohepriester befragt haben, wenn es darum ging, beispielsweise vor einer Schlacht, soll ich in den Krieg ziehen, ja oder nein? Und da hat der Hohepriester diese Urim und Tummim, das sind Lose, oder oft wird auch von Losen gesprochen, diese genommen und dieses losgeworfen und dann war da entweder die Antwort ja oder nein. So hat der Hohepriester den Willen Gottes für einen Führer Israels befragt. Und daher wird hier auch gesprochen von Rechtsspruch der Kinder Israels. Also das ist eine Art Befragung Gottes, diese Urim und Tummim. Und das soll er eben ständig bei sich tragen. Und wir gehen jetzt wieder zurück zum Dokument und möchten erstmal wissen, was ist die Besonderheit hier? Genau, erstmal Edelsteine, genau. Und auch hier werden wieder die Namen der Stämme Israels aufgeführt. Dann, genau, die Beinlose, das ist auch noch. Verstehe ich jetzt nicht? Ja. Mhm. Ja, ja. Der Zweck ist meiner Meinung nach, also Zweck im Sinne von, ja, kann man wahrscheinlich so sehen. Ich hätte da eher den Vers, was bei Zweck angeht, den letzten Vers oder jetzt ab Vers 30. Warum, wozu dient dieses ganze Stück? Und es steht, ja, es ist, du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Thummim legen, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor dem Herrn. Und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor dem Herrn. Von daher, ja, der Zweck ist, dass eben der Rechtsspruch beständig vor dem Herrn, beständig da getragen wird. Und was noch? Genau, auf seinem Herzen tragen. Und auch hier ist wieder der Spruch von, genau, auf seinem Herzen und der Spruch von Gedenken. Also es geht auch um ein Gedächtnis, dass er das bei sich hatte. Und ich schreibe mal Gedenken hin. Was erfahren wir über Gott? Ja, ich habe mir auch länger hier die Frage gestellt, warum macht Gott das genau, dass er, oder wozu jetzt genau dieses Brustschild, und ich habe es mir jetzt so erklärt, Gott ist heilig und er offenbart seinen Willen nicht direkt den Führern Israels, weil die Lose, die wurden ja von den Führern Israels gebraucht, um Gottes Willen zu erfragen. Das heißt, es ist ein Mittler notwendig, um mit ihm zu kommunizieren. Wir brauchen einen Mittler. Und das ist so meine Antwort auf das Brustschild. Dafür ist es da, dass eben, ja genau, diese Urim und Thummim einmal da drinne sind. Und es sagt über Gott aus, dass ein Mittler ist notwendig, um Gottes Willen zu erfahren. Oder auch Gottes Führung vielleicht zu erfahren. Würdet ihr da mit mir gehen? Oder habt ihr da eine Ergänzung oder eine andere Idee drüber? Ja. Jesus als Hohepriester, welche Verbindung finden wir da? Ich habe da die Stelle im Kopf, Johannes 10, Vers 30, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Er muss nicht Gottes Willen erfragen, er kennt ihn einfach. Er und der Vater sind eins. Genau. Wir brauchen keine Lose mehr werfen. Wir haben jetzt durch Jesus haben wir den Weg frei zu Christus und können seine Führung erbeten. Wir können sie erfragen. Wir müssen da nicht zu einem Hohepriester irgendwo anders nach Jerusalem laufen und der wirft welche Lose. Das ist vorbei. Das hat Christus erfüllt. Okay, wir gehen direkt zum nächsten, zum Obergewand. Und ab Vers 31, und mache das Obergewand zum Ephod ganz aus blauem Purpur und oben in der Mitte soll eine Öffnung für den Kopf sein und ein Saum um die Öffnung her, in Weberarbeit wie der Saum eines Panzerhemdes, damit es nicht zerreißt. und unten an seinem Saum sollst du ringsum Granatäpfel anbringen, aus blauen und roten Purpur und Karmesin und ringsum goldene Schellen zwischen ihnen. Und es soll eine goldene Schelle sein, danach ein Granatapfel und wieder eine goldene Schelle, danach ein Granatapfel, ringsum an den Saum des Obergewandes. Und Aaron soll es tragen, wenn er dient, und sein Klang soll gehört werden, wenn er in das Heiligtum hineingeht, vor den Herrn, und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt. Besonderheit. Ja, die Granat, ich habe da keine Antwort drauf. Ich habe keine Ahnung, warum Granatäpfel da dran hängen. Ich habe irgendwo gelesen, es hat was mit Fruchtbarkeit zu tun, aber ich weiß es nicht. Die Bibel klärt uns darüber nicht auf und man kann vielleicht darüber mutmaßen, aber ich möchte da jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Ich habe einmal, dass es in einem Stück gewebt ist. Ja, und diese Glöckchen, sage ich jetzt mal, die sind auch in dem Sinne. Ja, Gott ist sehr genau. Und der Zweck? Der Zweck ist, genau, damit er nicht stirbt. Also, und Aaron 35, wieder meistens zum Ende, und Aaron soll es tragen, wenn er dient, und sein Klang soll gehört werden, wenn er in das Heiligtum hineingeht vor den Herrn und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt. Braucht Gott das? Oh, jetzt kommt Aaron, jetzt muss ich aufpassen, dass er nicht stirbt. Ich denke nicht, natürlich nicht. Aber ich glaube, also einmal damit er nicht stirbt. Ja, aber eben damit er nicht stirbt. Und was sagt das über Gott aus? Warum will er das haben? Okay. Okay. Mhm. Okay. Ja. Aber ich, also das habe ich auch gelesen, es macht auch Sinn. Ich habe es nämlich gelesen, dass die Priester oder auch das Volk draußen wartet und immer hört, okay, da klingelt es noch, der ist noch am Leben. Weil keiner will ja reingehen und gucken, ob er am Leben ist, weil jeder, der reingeht, ist dann auch wieder nicht mehr da. Also man guckt nur einmal rein. Aber aus der Textstelle selbst kommt das meiner Meinung nach noch nicht hervor. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke mir, dass Gott damit auch zeigt, dass besondere Umstände nötig sind, um in seine Gegenwart zu treten. Aber, und dass eben auch Aaron, ja, dass er selbst auch davor gewarnt wird, dass es klingelt. Jesus als Hohepriester, was denkt ihr darüber? Genau, das einmal, das ist sehr auffällig. Das lesen wir in Johannes 19, Vers 23 bei der Kreuzigung. Das ist Johannes sehr wichtig, der ja auch als letzter Evangelist oder als letzter Schreiber eines Evangeliums das Evangelium schreibt. Und er schreibt dieses Detail rein, dass sein Gewand aus einem Saum war. Ist eine sehr interessante Parallele, was wiederum zeigt ihm eine Parallele zum Hohepriestertum. Ja, und Jesus braucht keine besonderen Umstände, er braucht keine Glöckchen, er muss sich daran erinnert werden, er selbst ist Gott. und kann in Gottes Gegenwart treten. Okay. Ja, genau. Es gibt diese Auslegungen, nur finden wir sie nicht in dem Sinn in der Schrift, dass die Schrift uns darüber aufklärt, weil dann würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und man kann es so sehen und man liegt sicherlich nicht falsch. Ich würde jetzt aber keine Lehre draus machen. Okay. Wir schauen uns jetzt das Stirnblatt an, ab Vers 36. Du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen und in Siegelgravur eingravieren, heilig dem Herrn, und du sollst es anheften mit einer Schnur von blauem Purpur, sodass es am Kopfband ist, vorne am Kopfband soll es sein. Und es soll auf Aarons Stirn sein, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen bei allen ihren heiligen Gaben. Und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Besonderheit, habe ich hier einmal die Siegelgravur, heilig dem Herrn. Welchen Zweck verfolgt das Ganze? Wer soll wohlig, um sie wohlgefällig zu machen vor den Gärmen? Um wen geht es da? Es geht um die Gaben, richtig? Sie bezieht sich auf die Gaben, oder? Ich würde aber noch davor den Satz anknüpfen. Und es soll auf Aarons Stirn sein, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen, bei allen ihren heiligen Gaben. Und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Ich denke, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, es geht hier um die Gaben. Und es geht darum, dass die Israeliten, wenn sie kommen und ihre Gaben bringen, dass sie das dem Aaron meinetwegen geben und sie sehen, heilig dem Herrn. Und die Verschuldung soll vor ihren Augen sein. Das heißt, sie wissen, dass sie eine Schuld vor Gott haben. Und dass sie schuldig sind, diese Gaben zu bringen. Wir lesen zwar auch von freiwilligen Gaben, aber wir werden auch später von den ganzen Opfergaben lesen, die sie schuldig sind zu bringen. Sie müssen das machen, um ihre Schuld loszulösen. Ich schreibe jetzt mal Schuld deutlich machen. Und was erfahren wir über Gott in diesem Sinne? Ich glaube, er ist heilig, er ist gerecht, er lässt keine Schuld aus. Er spricht Schuld an, er macht die Augen nicht zu vor Schuld. Auch wenn es manchmal so wirkt, als könnten wir machen, tun, was wir wollen. Schuld wird nur aufgehäuft und irgendwann wird Gott seinen Zorn darüber entladen. Aber Schuld ist da. Die Schuld, die Menschheit aktuell ausübt, auch wenn sie nicht sofort vergolten wird, sie wird irgendwann vergolten. Gott macht seine Augen nicht vor Schuld zu, er vergisst nicht. Ja. Ja, ich habe genau die Parallele, würde ich auch sagen, ist Christus ist das vollkommene Opfer, aber weil er das Stirnblatt trägt und das Stirnblatt sieht selbst ja Aaron nicht, das heißt, es hat heiligt dem Herrn, es hat eine Botschaft zu demjenigen, der ihn anschaut oder der zu ihm kommt. Deswegen würde ich sagen, bezieht es sich auf denjenigen, der mit der Gabe zu ihm kommt und nicht Aaron selbst. Zumindest verstärkt. Also ich würde den anderen Aspekt jetzt nicht ausblenden, aber wegen dieser Aufschrift würde ich das jetzt so sagen. Und wir halten Abendmahl. Habe mir gedacht, Abendmahl ist das vielleicht irgendwie so, weil es ja auch eine Erinnerung ist, ein Gedenken ist an unsere Schuld. Aber trotzdem halten wir das Abendmahl anders. Wir halten das Abendmahl nicht im Sinne von, Vater, vergib mir, weil uns ist vergeben. Jedes Mal, wenn wir sagen, Vater, vergib mir, dann widersprechen wir im Grunde genommen Gottes Werk, wenn wir nicht glauben, dass unsere Sünden uns vergeben sind. Und jedes Mal das neu erbeten müssen. Also das ist uns ein für alle Mal vergeben. Natürlich nehmen wir es immer wieder in Anspruch in dem Sinne. Und wir brauchen es für uns Menschen als Erinnerung. Aber in dem Sinne braucht Gott es nicht, weil es ist vergeben. Und so ist ja diese Erinnerung für uns eine schöne Erinnerung. Und für sie war das eine fürchterliche Erinnerung. Jedes Mal, wie sie hinkamen, wussten sie, okay, ich bin schuldig. Und wir haben das einmal hinter uns gelassen, auch wenn wir das immer wieder auffühlen, aber wir können das hinter uns lassen und wir können uns auf die Ewigkeit freuen und wissen, dass wir errettet sind. Der Leibrock. Und jetzt kommen wir nämlich zur Kleidung der Priester. Also die Sachen, die gerade genannt wurden, wie gesagt, die trägt nur Aaron. Und jetzt kommen die Sachen, die zusätzlich Aaron auch anzieht, weil es so elementare Dinge nochmal sind. Und die Dinge, die jetzt kommen, die tragen aber auch nur die Priester tragen diese Dinge, außer den Dingen, die Aaron trägt. Einmal den Leibrock. Und webe den Leibrock aus gemusterten Leinen, beziehungsweise kommt jetzt Leibrock, Kopfbund und Gürtel zusammen. Und webe den Leibrock aus gemusterten Leinen und fertige einen Kopfbund aus Leinen an und mache einen Gürtel in Buntwirkerarbeit. Mache auch den Söhnen Aarons Leibröcke und fertige für sie Gürtel an und mache ihnen hohe Kopfbedeckungen zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen und auch seinen Söhnen und sie salben und ihre Hände füllen und sie heiligen, dass sie mir als Priester dienen. Ich habe jetzt bei den Besonderheiten tatsächlich, genau, hätte ich das jetzt ausgelassen, würde direkt zum Zweck gehen. Und der Zweck ist auch wieder, wie anfangs Aaron das gesagt hat, die Sachen sind zur Ehre und zur Zierde. Also nicht nur Aaron soll ehrvoll gekleidet sein, sondern auch die Priester, wenn sie nicht ganz so ehrvoll gekleidet sind wie Aaron. Ja, und genau, hier erfahren wir wieder über Gott, dass Gott, ich will das gar nicht negativ sein, also nicht, dass es negativ rüberkommt, Gott ist eitel in einem positiven Sinne. Er ist auch wählerisch. Er will, dass sein Hohepriester, dass seine Priester, dass sie ehrvoll aussehen. Und dann wieder auch die Parallele zu Christus. War Christus besonders mit Ehre und Zierde gekleidet? Ich denke nicht hier auf Erden, zumindest wird uns das nicht wirklich berichtet, aber in Ewigkeit. Das sehen wir in Offenbarung, wenn wir von Christus lesen, wie er ist oder auch wie er sein wird. Und das wird heftig ehrvoll und mit Zierde überhäuft sein, seine Heiligkeit. Und ja, das können wir da die Parallele zu sehen. Und als letztes das Beinkleid. Und du sollst ihnen leinene Beinkleider machen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in die Schiffshütte hineingehen oder wenn sie sich dem Altar nahen zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Das soll eine ewige Ordnung für ihn und seinen Samen nach ihm sein. Ja, und hier ist der Zweck, die Scham zu bedecken, dass man nichts sehen kann. Ich weiß nicht, ob Beinkleid jetzt gemeint ist, sowas, was wir unter Hose verstehen. Es wäre auf jeden Fall die sicherste Variante, die Blöße zu bedecken. Aber ob es jetzt wirklich das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe mich in dem Sinne nicht so tief damit beschäftigt. Weiß es einer von euch? Meistens, wenn sie halt mit einem Rock. Wobei der Leibrock und darunter hatten die wahrscheinlich so einen Hosenanzug an. So stelle ich es mir vor. Ja. Dann nicht. Aber es ist auch etwas, was Gott eben ausspricht, damit sie eben nicht sterben. Das ist zum Schutz für die Leute. Warum? Weil Gott heilig ist. Das ist wiederum das, was wir über Gott lernen in dem Punkt. Gott ist heilig. Und Blöße, also das wäre Unreinheit vor Gott. Und ja, auch Christus, er braucht keine Bekleidung, um seine Blöße zu verdecken. Er ist Gott, er ist mit ihm eins und er ist unser Hohepriester. Das heißt, er muss sich da auch nicht vorschützen. Es zeigt immer, dass der Hohepriester im Grunde genommen, das damalige Hohepriestertum, menschlich unvollkommen war und Christus ist vollkommen als Hohepriester und er braucht das nicht. Ja, und damit sind wir zum Ende des Textes gelangt und nächste Woche geht es dann um die Einsetzung der Priester und ich hoffe, ihr konntet hieraus was mitnehmen, zu noch einen anderen Blick so auf die Kleidung der Hohepriester zu werfen und auch ja, daraus lernen, eben wie Gott ist und was Christus für uns ist und diese Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament, zwischen Gottes Gesetz und seinen Forderungen und Christus, wie er es erfüllt, dass das deutlicher wird und dass wir eben Christus anbeten können und dass er für uns eben das vollkommene Opfer ist und wir keine Angst mehr haben müssen, dass er uns vergisst, dass uns nicht vergisst, dass er wiederkommen wird, dass er unser Mittler ist, ja, und dass er Ehre in Ewigkeit haben wird und auch die von uns bekommen wird und den Tag sehen wir herbei. Vielen Dank für eure Mitarbeit.